RNF, der Retail News Flash Podcast über News aus dem Handel. Vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Listen to us.
Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Retail News Flash. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Anna Hegenbart und gemeinsam mit Heidi Kritz und Wolfgang Hochmann besprechen wir heute wieder die spannendsten Themen rund um den Einzelhandel. Heidi, Wolfgang, es war jetzt vor kurzem die Zeitumstellung. Man merkt auch schon, der Frühling ist im Anmarsch, zumindest hier in Wien war es gestern ganz heiß. Ich bin am Abend noch draußen gesessen bis um 11 Uhr. Habt ihr einen Jetlag vor der Zeitumstellung bekommen oder ist das auch spurlos an euch vorübergegangen dieses Jahr?
Spurlos. Bei mir, liebe Anna, spurlos. Ich genieße diese warme Zeit jetzt immens. Wie du gesagt hast, Wien ist blauer Himmel, Sonnenschein, wunderbar wohlig warm. Leider Gottes nicht langanhaltend, weil in den nächsten Tagen wird schon ein bisschen frischer. Aber es kommt wieder.
Ja, ich sehe schon, ich wohne hier am falschen Ort. Denn Hamburg hat zwar blauen Himmel, aber nicht mehr als 10 Grad gestern, also mit draußen sitzen um 11, da wäre ich schon erfroren und könnte heute nicht teilnehmen, weil es ist hier frischer, kühler Wind aus dem Norden, der hier runterpfeift.
Dann würde ich sagen, starten wir mal direkt wie üblich mit unserer ersten Kategorie. Kennzahlen und Pressemeldungen.
Ja, also in unserer ersten Kategorie geht es ja immer um ein paar Pressemeldungen und ich habe jetzt hier als erstes gar nicht mal eine Pressemeldung, aber mal so eine kleine Feststellung und Frage an euch. Also man gewöhnt sich ja mittlerweile an leere Regale bei Öl und sowas, dass die Menschen wieder Hamsterkäufe tätigen und Mehl, Hefe, Nudeln, Konserven kaufen. Das habe ich heute Morgen gelesen. Auch Diesel soll jetzt, sag mal, knapp werden und wird schon vorgeordert. Das kennen wir schon aus anderen Krisenzeiten. Das machen die Menschen offensichtlich, wenn sie sich Sorgen machen und sich glauben, vorbereiten zu müssen. Preiserhöhung und Inflation machen auch gerade keinen Spaß. Also haben wir ja schon mehrfach darüber berichtet, denn nicht nur Lebensmittel, Energie wird teurer. Sondern jetzt soll auch die Mode teurer werden. Das ist angekündigt von einigen Modeherstellern. Ich finde Restaurantbesuche und Mietwagen im Urlaub, die werden richtige Luxusprodukte. Das ist echt Wahnsinn. Ja, aber was mich da im Moment antreibt, ist eben auch, sag mir, wo die Menschen sind, wo sind sie geblieben? Ne, frei nach dem aus dem Jahr 1955 stammenden Antikriegssong von Peter Seegers, den Marlene Dietrich später populär gemacht hat. Es fehlen Arbeitskräfte im Handel und in der Gastronomie. Kaum ein Händler, der nicht Mitarbeiter sucht und Schilder draußen hat. Und man fragt sich wirklich, was die ehemaligen Mitarbeiter aus diesen Bereichen machen. Aber das sind ja nicht die einzigen Branchen, in denen fehlen überall, wenn man sich mit Freunden unterhält, fehlen Mitarbeiter und trotzdem, die Arbeitslosenzahlen gehen zwar nicht nach oben, aber sie gehen auch nicht dramatisch nach unten. Also wer zahlt besser, wer hat die besseren Arbeitszeiten, wie soll das eigentlich weitergehen? Was denkt ihr?
Ja, also ich merke das ja auch bei uns natürlich, also in der Handelsbranche. Also wir haben auch stark zu kämpfen an allen Standorten, die Marken suchen, Personal. Und wirklich erklären kann sich das auch keiner. Also die sagen halt dann natürlich auch so von Feedback her, dass natürlich auch Heidi, wie du es gerade vorhin erwähnt hattest, beziehungsweise ich auch hier am Wiener Markt dann auch teilweise mitbekomme, die gehen halt dann in Büros, da haben die geregelte Arbeitszeiten, 8.30 Uhr bis 17 Uhr, müssen dann am Samstag nicht arbeiten, keine verkaufsoffenen Sonntage oder in den Niederlanden, wo sowieso der Handel am Sonntag auch offen hat und sind dann halt dann dort geblieben, als der Einzelhandel in den Lockdowns war. Also ich glaube, da ist schon viel passiert an Reorientierung in dem Sinne. Weil die anderen Branchen haben ja auch, wie du sagst, auch Arbeitskräfte gesucht und von daher waren die sicher auch happy, dann einige auch aufzunehmen, ne?
Nee, meine Sorge war ja, dass durch das Wachsen des Online-Bereiches ganz viele Mitarbeiter im stationären Handel ihren Arbeitsplatz verlieren werden. Aber offensichtlich gibt es noch ausreichend Stellen und Ich weiß nicht, ob die alle zum Online-Händlern gegangen sind oder woanders arbeiten. Das ist wirklich ganz, ganz schwer zu beurteilen, ne?
Ich merke nur eines, wenn ich da meine Tour mache, hier in Wien im Zentrum, die Gastronomiebetriebe, die ihre Mitarbeiter über die Pandemie hinübergezahlt gebracht haben, ja, die haben keine Probleme mit Mitarbeitern, ja, aber alle anderen, die halt Entlassungen vorgenommen haben, die kämpfen und die leiden darunter, dass sie natürlich jetzt kaum jemanden finden. Und was den Handel betrifft,
also meinst du damit, Heidi, dass sozusagen das Vertrauen der Mitarbeiter in ihre früheren Arbeitgeber so stark gesunken ist, dass sie sagen, okay, ich komme jetzt auch nicht mehr wieder zurück, auch wenn die mich jetzt brauchen?
In gewisser Art und Weise wahrscheinlich ja, weil ich meine, wenn man in schlechten Zeiten dann quasi vor die Tür gestellt wurde und dann kann man sich eh schon überlegen, was quasi mein Arbeitgeber von mir hält. Ja. Und wie gesagt, es gibt einige Lokale, die ich sehr gern mag, da im ersten Bezirk, die gut gehen und ich gönne es ihnen von Herzen, weil die haben wirklich die ganze Zeit, diese 2 Jahre, alle Mitarbeiter mitgenommen. Und man sieht die ganz gleichen Menschen wieder, die man vor 2 Jahren schon gesehen hat. Und das finde ich wirklich großes Kino. Und den Handel betrifft, leider Gottes muss ich das wieder mal sagen, ich werde nicht müde, es zu erwähnen. Der Einzelhandel hat halt natürlich nach wie vor das Thema im Vergleich zu Online und Mischformen, dass sie nicht kapieren, dass sie arbeiten müssen. Der stationäre Handel muss arbeiten. Die müssen hergehen und die müssen jetzt ihre Schaufenster reduzieren, die müssen ihre besser ansprechen, ihre Kunden, die müssen die Ware konkreter einkaufen und auch darstellen. Also es ist Arbeit. Es ist nicht so, wie es früher war. Einmal schön dekorieren, 3 Wochen eine Ruhe haben, das ist es nicht. Ja. Und all jene, die das wieder tun, die auf WhatsApp, die auf Social Media anbieten und ihre neue Kollektionen zeigen, sei es mit kleinen Videos, muss gar nicht professionell sein. Aber ich glaube, die machen auch Umsatz und das ist schön. Also es wird eindeutig Fleiß belohnt. Fleiß, Kreativität, Innovation wird belohnt. Das ist mein Summa Summarum. Und Vertrauen und
ja. Da würde ich mal gerne kurz ansetzen, das Vertrauen, Heidi, was du auch gesagt hast, das ist auch das Feedback, was ich so vom Markt bekomme. Sie wollen auch, die müssen ihre Mitarbeiter halten, wenn gerade auch so Situationen sind, wo vielleicht dann Flächen nicht direkt übergeben werden können. Dann hat man da vielleicht einen Leerlauf von 2 Monaten. Das ist ganz kritisch für die diversen Marken zu sagen, ich muss meine Mitarbeiter halten, sonst bekomme ich die nachher auch nicht wieder zurück. Und deswegen versuchen wir da wirklich zu arbeiten, dass das alles lückenlos dann funktioniert, sodass das Personal auch gehalten werden kann dann in der Hinsicht. Weil, ja, das ist das Vertrauen, wie du auch schon dann gerade erwähnt hast.
Ja, ich habe darüber hinaus den Eindruck, dass einige Händler jetzt, wo die Türen wieder aufgegangen sind und jetzt auch die Maskenpflicht ab nächste Woche fallen wird, dass sie denken, jetzt geht's ja wieder. Jetzt kann ich auch meine Innovationen, brauche ich jetzt nicht mehr, mich anzustrengen und jetzt wird es schon von alleine alles wieder so wie früher sein. Ich weiß nicht, worauf das beruht, aber das finde ich eine sehr gefährliche Haltung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann verstehen, wenn man nicht viel Geld verdient hat, dass man natürlich auch nicht viel investieren kann, aber so eine Haltung, gar nichts zu machen, das ist, halte ich doch für sehr, sehr gefährlich, ne? Naja, okay, gut. Fangen wir mal mit Firmennews an. Gehen wir damit weiter. Einmal hier eine kurze Meldung zu dem Damenwäschehändler Hunkemöller aus den Niederlanden. Die wurden für eine unbekannte Summe an niederländische Investoren verkauft. Die letzten 6 Jahre gehörten sie zu der amerikanischen Gruppe Carlyle, die mit ihren Erfolgen jetzt soweit zufrieden sind und Kasse machen wollten und deshalb verkauft haben. Hunkemöller ist ein Unternehmen, das 1886 von Wilhelm Hunkemöller und seiner Frau Josefina gegründet wurde und damit auf eine mehr als 130-jährige Geschichte zurückblickt. Heute betreibt das Unternehmen über 900 Stores in 17 Ländern, hat natürlich auch einen Online-Store. Eine der bekanntesten Testimonials war Sylvie Mais, aber ich glaube, die haben ganz, ganz viele Supermodels auch immer gehabt und fotografiert. Für 2022 erwartet man einen Umsatz von 690 Millionen Euro. Das sind zwar nur 750.000 Euro im Schnitt pro Store, aber immerhin hat man das Modell offensichtlich darauf so aufgebaut, dass man damit erfolgreich arbeiten kann. Auch in Zukunft bei den neuen Investoren sollen die Stores eine wichtige Rolle spielen, da sie sozusagen beitragen können, dass quasi die letzte Meile, nämlich das, was im Online bestellt worden ist und dann nach Hause geschickt wird oder in den Store, durch die Stores eben geholfen wird, das gut abzudecken. Man plant weiter in Technologie zu investieren und so ein Loyalty-Programm aufzusetzen in den Marken, in denen man noch nicht das ausgerollt hat. Und sie wollen außerdem noch auf Marktplätze wie zum Beispiel About You, Zalando oder ASOS ihre Sachen verkaufen. Also da geht das erfolgreich weiter.
Mir war das nicht bewusst, dass dieses Unternehmen schon so alt ist und so viele Jahre auf dem sprichwörtlichen Buckel hatte. Wenn ich bedenke, wir haben ja in Österreich ja auch ein Traditionswäscheunternehmen, Palmers. Palmers wurde 1914 zum Beispiel gegründet und ist für mich ja auch schon sehr alt. Aber Hunke Müller mit 130 Jahren, ja, alle Achtung.
Ja, das hat mich ehrlicherweise auch gewundert und vermutlich war das sozusagen lange, lange Zeit ein kleines Familienunternehmen mit vielleicht mit ein oder zwei Stores, aber die Expansion in die in europäischen Nachbarländer, die sind ja auch nicht älter als 25 Jahre, ne? Und vorher hat man sich immer nur in Holland bewegt. Aber ist klar.
Wirkt auch immer so modern. Auch vom Ladenbau jung, ne? Also normalerweise dann, wenn du es jetzt mit Palmers vergleichst zum Beispiel, ne? Ist ja dann schon eher auch von der Zielgruppe dann eher, sag ich mal, ja, auch der Firmendauer dann irgendwie. Also ich liebe Palmers. Aber das bekommt man auch im Laden mit, dass das schon irgendwie Tradition etc. Bei Hunke Möller ist das, sag ich mal, eher ja, so ein Flipper-Ladenbau etc.
Ja.
Hätte ich mir jetzt auch nicht gedacht, dass das schon so alt ist.
Ja, und Palmers, also ich bin früher auch ein Fan davon gewesen, aber die haben ja nun auch irgendwann mal den Zahn der Zeit verpasst und sind da teilweise ja noch bei grünen Uniformen stehen geblieben und goldener Einrichtung. Also das ist einfach nicht mehr zeitgemäß und dann, wenn sie das hätten ändern können, hätten sie sich auch an die Spitze setzen können, glaube ich, weil sie hatten ja eine unheimliche Dynamik und Bekanntheit, Supermodels fotografiert und alles. Aber so ist das manchmal, wenn man den richtigen Zeitpunkt verpasst. Dann hier nochmal eine Meldung von Otto, also nicht der Otto-Gruppe, sondern es gibt ja auch den Otto-Versand früher, ne? Die Einzelgesellschaft. Die haben jetzt gerade gemeldet, dass sie ihren Umsatz im Geschäftsjahr 2021-22 um 13% steigern konnten, nämlich von 4,5 Milliarden auf rund 5,1 Milliarden Euro. Sie haben 1,6 Millionen mehr aktive Kunden gehabt, insgesamt 11,5 Millionen. Und haben ihre führende Position in einigen Marktsegmenten, wie zum Beispiel Home and Living, weiter ausbauen können. Otto ist auch sehr aktiv im Plattformgeschäft, Marktplatz. Sie haben insgesamt jetzt 3.500 Marken und Partner, mit denen sie weiter wachsen können. Und das hat auch dazu geführt, dass die Anzahl der Artikel, die sie anbieten können, sich deutlich gesteigert hat. Das heißt also, heute hat man inklusive der Marktplätze 10 Millionen Produkte, die man anbietet. Im Jahr 2018 waren das noch 1 Million Artikel. Das ist also eine enorme Ausweitung des Angebotes. Ja, und was Otto eben genauso macht wie Amazon, ist ständig daran zu feilen, dass die Lagerlogistik eben noch schneller funktioniert. Man sagte hier auf einer Pressekonferenz, dass 700.000 Artikel, die bis 20 Uhr am Vortag bestellt werden, am nächsten Tag den Kunden ohne Aufpreis übergeben werden können. Und ich nehme an, das ist genauso wie bei Amazon der Anspruch und der zukünftige Standard. Und das wird den stationären Handel natürlich noch weiter unter Druck setzen, wenn man weiß, als Kunde, alles, was ich bestelle, habe ich am nächsten Tag sowieso da. Also das wird nicht einfacher werden, würde ich mal sagen. Ja, und dann kam heute auch ganz aktuell noch eine weitere Pressemeldung einer ehemaligen Otto-Tochter, nämlich About You, die vor 9 Monaten an die Börse gegangen sind und jetzt nicht mehr dazugehören. Und die von sich selber sagen, dass sie zu den am schnellsten wachsenden digitalen Modeplattformen Europas gehören, haben ihr vorläufiges Geschäftsergebnis für das letzte Jahr vorgestellt. Sie konnten in nordische Länder und in Südeuropa stark steigern, ihren Umsatz steigern und außerdem ihr B2B-Geschäft ausbauen. Der Konzernumsatz ist um immerhin, das ist eben so bei vorläufigen Zahlen, da kann man das noch nicht hundertprozentig genau sagen, aber so um die 50% gestiegen zum Vorjahr. Das heißt, sie werden sich so bei etwas mehr als 1,7 Milliarden Euro einpendeln und lagen im davorliegenden Geschäftsjahr bei 1,16 Milliarden. Machen aber immer noch einen ordentlichen Verlust von irgendwo zwischen 60 bis 70 Millionen Euro, weil sie Wachstumsinvestitionen getätigt haben. Die Investitionen betreffen einmal, dass man in neue Länder gegangen ist, Marketingausgaben gemacht hat, sich, wenn man so will, auch so ein bisschen Kunden und Umsatz damit gekauft haben. Aber bei entsprechender Größe und weiterem Wachstum werden dazu auch die Gewinne kommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Denn das war auch bei Zalando so am Anfang, die haben sich durch ihre Marketingkosten sehr viel Kunden gekauft und auf einmal hatten sie dann den Umsatz, um ihr ganzes Kostengerüst auch entsprechend zu bezahlen und auch Gewinne machen zu können. Für das Geschäftsjahr 2022/23, also was jetzt gerade läuft, wird es erst im Mai dann eine entsprechende Prognose geben. Ja, an der Börse, da ist heute der Kurs um knapp 7% gestiegen, aber man muss sagen, er liegt immer noch über 50% unter dem Ausgabekurs vor knapp 9 Monaten. Also da hat man ja das Geld eingesammelt, um die Investition zu machen. Und für die Anleger war das bislang nicht gerade, sagen wir mal, von Vorteil, ne? Aber es kann sich ja noch ändern. Also zusammengefasst kann man sagen, hier gerade im Fashion-Bereich und Otto aus Hamburg, die haben und Hunkemöller, die haben offensichtlich gut die Krise überstanden und befinden sich wieder auf einer guten Wachstumslinie.
Dann würde ich sagen, ja, wieder Spannendes zu den Unternehmen. Danke, Wolfgang. Und ich würde sagen, wir switchen in die nächste Kategorie. Neue Öffnungen und neue Formate. Genau, und wir starten in London mit einer spannenden Neueröffnung. Und zwar Balenciaga eröffnet den Flagship-Store auf der Bond Street. Und zur Hausnummer 24 und 25. Nach 2 Jahren Umbau, natürlich auch ein bisschen durch Covid-Unterbrechungen geprägt, eröffnet am 26.03. Der größte Balenciaga-Store im Portfolio der Kering-Gruppe. Und hier auf 710 Quadratmetern wird dann die Damen-Herren-Kollektion, Schuhe, Taschen, Accessoires, Brillen und die Schmuckstücke ausgestellt. In der Pressemeldung von Vogue Business und Fashion Network steht auch weitere Gegenstände. Das ist nämlich relativ spannend, wie auf einigen Videos zu erkennen ist. Gibt es da wie quasi Perücken, die einen dann komplett wie Haare ins Gesicht fallen und man auch gar nicht mehr raussehen kann. Also ich denke mal, das wird dann mit anderen Gegenständen gemeint sein. Sieht spannend aus, wirklich interessantes Inventar, was es da zu sehen gibt. Aber auch, sage ich mal, die Architektur per se. Ich weiß nicht, ob Heidi, du schon ein paar Fotos davon gesehen hattest. Erinnert sehr an einen nicht vollendeten Bau. Denn es ist alles unter dem Motto Raw Architecture entstanden. So will es der Designer von Balenciaga auch. Also die Decken sind alle offen, viel ja, Beton, das Logo prangt mit Edelstahl Buchstaben über der Tür. Und ja, es schaut eigentlich aus wie ja, ein Rückbau oder man wäre noch mitten am Bauen eigentlich. Ja? Aber das nennen sie dann also Balenciaga als New Luxury. Und ein anderer Store hatte in London schon letztes Jahr eröffnet mit dem ähnlichen Konzept auf kleinerer Fläche. Und so werden die weiteren Stores jetzt auch ja, ausgerollt. Der Store soll dann auch durch natürliche Patina weiter, ja, sag ich mal, altern und gedeihen und dem dann noch den ganzen letzten Schliff dann geben, sozusagen. Ne? Die Kommentare sind, ja, durchwachsen, sage ich mal, was man so sieht auf den Kommentaren der Online-Portale, aber auch auf LinkedIn. Ich finde es ganz cool. Es ist sicher eine Experience, wenn man mal reingeht.
Ganz bestimmt. Momentan glaube ich, wir werden es zu späterer Stelle ja bei unseren Gossip-News ja auch noch hören. Balenciaga scheint jetzt ein bisschen zu provozieren oder provozieren zu wollen. Und da passt dieses neue Konzept ja hervorragend dazu, würde ich mal meinen.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Genau, ist eh schon der Rebell ist ja eigentlich in ihnen drinnen. Ne? Die lassen sich ja immer verrückte Sachen einfallen. Die letzte Modeshow, zu der sie eingeladen hatten, wurde ja auch auf alten iPhones ja, verschickt. Also die Einladung war dann hinten aufs iPhone eingraviert und so ist es dann per Post an die Gäste verschickt worden. Also auch mal nicht schlecht, anstatt Papier einfach ein iPhone zu benutzen, ne?
Ja, genau.
Sehr gut. Dann von der Luxusmarke Balenciaga, was ich auch ganz schön fand und positive News zu Ravensburger. Von Balenciaga dann zur Spielzeugmarke Ravensburger. Das hat mich nämlich auch gefreut, solche ja, Neuigkeiten zu lesen, nämlich die feiern auf Instagram die dritte Neueröffnung in 2022 und haben sich ja, von den Covid-Einschränkungen jetzt nicht abhalten lassen, weiter in den Brick-and-Mortar-Retail zu investieren. Und zwar haben die in dem Jahr schon eröffnet in Dornbirn in Österreich, in Roubaix in Frankreich und in Kempten in Deutschland. Und die Marke gibt damit an, in Europa mehr als 30 Marken und Outlet-Stores aktuell zu betreiben. Und sagt zwar, klar, also wir haben jetzt in den frequenzschwächeren Zeiten eröffnet, jetzt natürlich im ersten Quartal des Jahres, sind aber trotzdem sehr zufrieden und liegen auch ja, mit den Stores über den Umsatzerwartungen, die ja, budgetiert wurden oder geplant wurden. Genau, würde ich mal sagen, wir freuen uns mit der Spielzeugmarke mit, oder?
Ganz ja, genau.
Absolut, klar.
Sehr gut. Heidi, wir gehen vom Spielzeug jetzt mal zu den großen Männerspielzeug vielleicht. Was hast du uns da zu erzählen?
Ja, also abseits der Modeberichte, die wir ganz gern immer berichten oder die wir aufzeigen, ist jetzt eine neue Kooperation zustande gekommen, nämlich Palace mit Mercedes AMG. Das hat ja schon letztes Jahr mit einem maßgeschneiderten Rennwagen und einer Bekleidungskooperation begonnen. Also Palace sind Skateboards für alle, die sich jetzt wundern, wo da die Kooperation ist. Nun sind es vier Kunstautos, die jeweils von den vier Städten inspiriert wurden, in denen sich Palace Flagship Stores befinden. Und da gibt es zum Beispiel den schnittigen Mercedes AMG A45. Das ist ein rot lackierter AMG und wird von einem weißen Tiger auf der Motorhaube gekrönt. Das ist eine Anspielung auf die lebendige und vielfältige Custom-Car-Szene in Großbritannien in den 60er, 70er und 80er Jahren. Dann der Mercedes AMG SL 63 Formatic Plus Roadster hat kein Dach, also ist Cabrio, ist eine passende Anspielung auf eine kalifornische Leichtigkeit, drapiert in einem warmen Farbverlauf. Es gibt dann natürlich ein Gegenstück, das ist der Mercedes AMG GT 63 Formatic Plus, der schreit laut nach New York, mit einem gelb-schwarzen Farbverlauf von hinten nach vorne, hat natürlich auch die passenden Radkappen dazu. Ja. Und last but not least, ein bulliger Mercedes AMG G63, der erhält eine fantasievolle Pastelllackierung mit einem galoppierenden Pferd als Ode an die in Japan so beliebte Fantasy-Kultur. Also Kooperationen einmal der anderen Art. Sicher spannend.
Ja, also wenn man die Fotos sieht, das lässt so sicherlich manchen Autofahrerherz oder manches Autofahrerherz höher schlagen, wenn er das sieht.
Ganz genau. Wir werden dann natürlich im Nachgang einiges posten davon.
Sowieso. Heidi, ich würde vielleicht gleich mal hier anschließen, wenn wir schon bei Autos und Mobilität sind.
Ja.
Und zwar wird vielleicht mal einen Beitrag zu Link & Co. da mal dazwischen schmeißen.
Na klar.
Und zwar hatten wir von dem Unternehmen auch mal berichtet. Die hatten ja in Berlin auch aufgemacht letztes Jahr.
Genau.
Auf der damaligen Tommy Hilfiger Fläche, ne? In Berlin-Mitte.
Ja,
also richtig,
da sind sie auch noch,
1A-Lage, würde ich mal sagen.
Genau, in Mitte. Mhm.
Warst du schon drinnen?
Ja, die sind auch immer noch da.
Ja, genau. Mhm. Warst du aber auch drinnen im Store?
Ja, genau.
Ja, ist ja eher so Showroom-mäßig, ne? Die stellen da auch ihre Autos aus. Vielleicht ein kurzer Reminder, die haben ja so ein Abo für ein Auto, also jetzt nicht wie ShareNow oder FreeNow heißt es, ich wechsle es immer, sondern da kannst du wirklich dein Auto mieten, also für auch ein Jahr, ja, auf einer Abo-Basis. Und da ist dann aber auch in Begriffen, sage ich mal, Service etc. Gibt es auch nur ein Auto, glaube ich, oder zwei?
Ein Modell in einer Farbe. Mhm.
Genau. Und richtig praktisch, interessant, fand ich spannend. Und die setzt jetzt ihre Expansion fort und eröffnet nämlich in Rom auf der Via del Corso. Der Club, so nennen die das, ist eine bunte Oase, zentral gelegen an der bekannten Straße Via del Corso. Ausgestattet mit jeder Menge cooler Möbel, Platz zum Arbeiten und Entspannen, damit man die Link & Co. Community auch kennenlernen kann. Man kann sich da Probefahrten ausmachen, ist aber auch eingeladen, einfach nur einen Kaffee zu trinken und sich mal mit dem Produkt vertraut zu machen. Also, wenn man in Rom oder Berlin spazieren geht, wisst ihr jetzt Bescheid, was hinter Link & Co. steckt.
Ja, es ist schon ehrlicherweise sehr ungewöhnlich, weil es ist ja kein Autohaus in dem Sinne. Das Auto findet man auch eher, da steht auch nicht sozusagen direkt im Eingangsbereich, sondern davor ist ein Coffeeshop, Bekleidung wird verkauft, Accessoires werden verkauft von anderen Marken. Also ist eigentlich, man könnte sagen, so ein Treffpunkt für Menschen, wo man sich einfach hinsetzen kann und informieren kann und eben auch vielleicht so ein Abo für die Generation, die sowieso keine eigenen Autos haben wollen, sondern die das eben immer leihen wollen, weil sie nicht wissen, wie lange sie denn Spaß an so einem Auto haben.
Ja, schon ein sehr spannendes Konzept. Ne? Und da stecken dann sicherlich auch gute Investoren dahinter, weil die Miete da in Berlin oder da in Rom auf der Haupteinkaufsstraße sind sicherlich auch nicht so ohne. Ne?
Und weiter geht's mit einer Kooperation von technischen Produkten, wenn man so will, ist heruntergebracht. Und zwar eine Designpartnerschaft, eine Premiere für Omega und Swatch. Es ist ja dieser Trend quasi, dass man aus einer Kooperation von Luxus- und Streetstyle-Marken innovative Produkte macht und dass das Beste von beiden Welten zusammengebracht wird. Und das hat man jetzt natürlich versucht mit Swatch auf der einen Seite und der Omega Moon Swatch auf der anderen Seite. Es ist quasi eine Verjüngung, eine Innovation, sagt Omega, ein Schritt in das Neue, in die Zukunft, weil man ja nicht gewusst hatte, wie man dann quasi mit eigenen Mitteln das Unternehmen weiter so quasi in die Zukunft führen sollte. Und angelehnt ist diese Uhr, also diese Moonswatch, an den Omega-Kult-Chronographen, die Speedmaster. Bei der Speedmaster handelt es sich ja um die erste Uhr, die auf dem Mond getragen wurde und somit auch Moonwatch genannt wurde. Und was ist jetzt das Besondere an dem Ganzen, an dieser Kooperation? Es handelt sich hierbei um 11 Uhren, die aus Bio-Keramik bestehen. Das ist ein einzigartiger Mix aus 2 Teilen Keramik und einem Drittel, also 2 Dritteln, ja, oder 2 Teilen Keramik und einem Drittel Rizinusöl basiertes Material. Eschlemann, das ist der CEO von Omega. Für den ist natürlich die Kollektion ein Grund, sehr stolz zu sein. Ja, wie schon angekündigt, die lange und ehrwürdige Geschichte von Omega hätte ohne die Vision und den Mut von Swatch vielleicht ihr Ende gefunden. Und sie würdigt quasi die Retter unserer Branche auf eine einzige zugängliche Art. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, diese 11 unterschiedlichen, also 11 Planeten, alle schauen anders aus, also andere Farbigkeit, ein Klettband. Mhm. Und dann das Besondere ist, auf der Seite unterhalb, wo die Batterie ist, ist ein ist dieser Planet dargestellt. Ja? Also entweder der Mond oder der Saturn. Also das sieht man dann auf der Unterseite, wo das Batteriefach ist. Mhm. Ja, vertrieben wurde das Ganze ab dem 26. März in 110 Stores. Man darf eines nicht vergessen, weil die 250 Euro hat das gekostet, jedes Stück. Die Uhr ist nicht limitiert, also die Uhren sind nicht limitiert. Das heißt, die wird wieder aufgelegt. Sie sind momentan in ganz Österreich ausverkauft. Die war gestern im Store. Ganz Österreich ausverkauft, nicht limitiert. Sie kommen wieder. Und Anna, hast du die Schlange gesehen vom Wiener Store am Wochenende?
Ja, definitiv. Die sind ja da wirklich bis vor den Zara gestanden. Ich glaube, 100 Meter Schlangen waren da zu sehen. Haben wir auch gefreut, haben gedacht, was gibt es denn da gratis? Aber nach kurzer Recherche habe ich das dann auch gesehen, dass da diese Kooperation ist. Mein Vater ist ja ein sehr großer Swatch-Sammler, da kommen ja auch einmal im Jahr dann so Special Editions zu Weihnachten raus. Dachte ich mir, oh, Weihnachten ist aber noch ein Weilchen hin, was gibt es denn da? Aber gut zu wissen, dass es nicht limitiert ist, weil er dachte schon, es ist komplett ausverkauft, dann wird er sich die sicherlich auch noch zulegen.
Mhm. Ganz bestimmt. Also wie gesagt, ein bisschen abwarten, es gibt es dann wieder. Bei uns war es ja relativ einfach, 150 Meter, ja, wer halt noch Stücke ergattert hat, war sicher happy. In London an der Carnaby Street oder in Düsseldorf an der Schadowstraße standen die Fans bereits um 23 Uhr am Vortag an. Muss man sich einmal vorstellen. Ja. Und bei manchen anderen Shops wurden die, also ich glaube in Dubai, nach 10 Kunden wurde aufgrund des Andrangs zugesperrt. In Thailand haben sie gar nicht aufgesperrt, weil die Leute natürlich wahnsinnig gierig waren, so ein Stück zu bekommen. Also ja, ich kann mich erinnern, meine Mama ist ja auch eine Swatch-Sammlerin und wir haben ja auch ganz besondere. Das war so früher, so wie vor 30 Jahren, war das ja wirklich ganz toll. Aber diese Moonswatch, die hat schon, also die gefällt mir gut. Ich habe schon die ganze Zeit überlegt, welche ich mir zulegen werde. Aber es wird eine werden. Es wird eine werden.
Ja, aber ich freue mich auch für Swatch. Ich meine, die haben ja damals auch einen Hype ausgelöst, als sie mit diesen Uhren begonnen haben. Und ich finde, die letzten 10 Jahre war das doch sehr ruhig, ne? Auch wenn die so Sondereditionen rausgebracht haben. Aber so richtig auf dem Radar hatte man die auch nicht mehr, weil vielleicht auch dann durch Apple Watch andere Funktionen da nicht mehr so angesagt waren. Aber es freut mich, dass die jetzt mit dieser Kooperation und dieser Moon Swatch Omega zusammen wieder sozusagen so angesagt sind. Ne?
Ja, super. Finde ich super. Ganz toll.
Ja.
Visionen prägen auch unsere nächste Kategorie.
Neues aus dem Metaverse.
Ja, wir haben bereits am 10.3. angekündigt, also quasi bei der letzten Ausgabe, dass es eine Modenschau, die erste Modenschau im Metaverse geben wird. Und nun war im Decentraland einiges los. Vom 24. bis 27. März war die Metaverse Fashion Week mit Laufsteg-Shows, Afterpartys, immersiven Erlebnissen, Shopping, Podiumsdiskussionen und vielem mehr. Was war das Motto? Ganz einfach. Werft euren Avatar in Schale, um in der ersten Reihe am Laufsteg zu sein, First Draw. Im Metaverse ist jeder ein VIP. Naja, und es wurde dann im Metaverse, gab es verschiedene Zonierungen. Das eine zum Beispiel war die Luxury Fashion District Zone. Die befindet sich in der derzeitigen Fashion District Zone im Metaverse Group. Zu den bekanntesten Marken der Branche gehören Dolce & Gabbana, Etro, Elisab, Imitation of Christ, dann das Kirkwood in Zusammenarbeit mit White Rabbit, dann Uhrenhersteller, weil wir gerade bei den Uhren waren, Frank Muller aus Genf, FaceTribe und viele, viele mehr. Das war die Luxury, der Luxury-Bereich. Dann gab es die Rarible Street. Die wurde inspiriert von den Straßen New Yorks mit Beton, urbanen Flair und beinhaltete einige Pop-Up-Stores, wie der schon mehrfach berichtete The Fabricant, Artcade at Fred Siegel, Artisan in Zusammenarbeit mit Puma, Macromatic, das ist ein NFT-Künstler, und so weiter, Vogue, Uhren, Fresh Culture, etc., etc. Die Agentur Cash Labs, die war dafür zuständig, dass jetzt die Fashion-Welt, aber auch mit den Künstlern, mit der Kunst zusammengebracht wird. Da waren 20 Künstler dabei, darunter Antonio Dudisco, der hat für Philipp Lein den Laufsteg kreiert, da kommen wir dann gleich später dazu. Christa Kim and the Fabricant, Karl Lagerfeld und The Materialized und viele andere. Auf dem Dach wurden dann Filme präsentiert, da wurde dann die Geschichte und die Zukunft der Mode dargestellt, etc. Um den Trend fortzusetzen, dass große Marken Immobilien in Decentraland kaufen, um dort Metaverse-Hauptquartiere einzurichten, hatten einige Marken einen Flagship-Store während dieser Fashion Week eröffnet. Zum einen war das Forever 21. Die haben eine exklusive Kollektion von Wearables präsentiert, die eben nur fürs Metaverse entworfen wurden. Ein anderer, mittlerweile kein Unbekannter fürs Metaverse, Philipp Blein. Der hat das Blein Plaza eröffnet, ein erstklassiges Viertel mit 65 Parzellen, in dem das Philipp Blein gegründete Museum of NFT Arts, kurz MONA, M-O-N-A, ist. Darüber hinaus hat er natürlich seine allererste Kollektion vorgestellt mit einer Modenschau auf einem ganz speziellen Laufsteg, eben mit diesem 3D-Künstler Antonio Dudisco. Und natürlich, wer Blind verfolgt und kennt, der hat natürlich es richtig krachen lassen, wie man so schön sagt. Zur Eröffnung hat er natürlich in dieser Blind Plaza eine Open Night Party mit sämtlichen DJs veranstaltet und richtig Gas gegeben. Estée Lauder war die exklusive Schönheitsmarke der Fashion Week. Die Marke hat sich mit Alex Box zusammengetan und das war recht interessant für meine Begriffe. Die haben ein NFT-Wearable entwickelt, das auf dem Serum von Nummer 1 der Marke, dieses Advanced Night Repair, basiert. Und das konnte man bekommen, um dem Avatar eine leuchtende, strahlende Aura zu verleihen, das eben von diesem Serum quasi inspiriert ist.
Es wow. Gab,
cool, oder?
Wer ist Alex ja. Bock? Kannst du das vielleicht, also ich kenne den nicht, Alex Bock. Kannst du das kurz Alex erläutern, Box, weil es dich überrascht hat?
Alex ja. Bock, naja, Spezialist eben für diese Schönheitsdinge und natürlich ein alter Hase unter Anführungszeichen in dieser Welt.
Ah, okay, alles klar. Mhm.
Ja. Es waren weiters Expertenpaneele, Afterpartys, wie zum Beispiel natürlich mit dem Urgestein DJ Bob Sinclair, der hat für Hogan und Exclusible aufgelegt. Aber auch, und das war auch total spannend, ihr kennt ja Sophia the Robot, das ist dieser humanoider Roboter, der von Hanson Robotics entwickelt wurde. Das ist ja diese Elite-Fashionista und die ist natürlich da im Metaverse herumspaziert und man wurde aufgefordert, wenn man sie gesehen hat, mit ihr Selfies zu machen, um mit dem Hashtag Finding Sophia the Robot das auf Twitter hochzuladen. Und da hat man dann an einer speziellen NFT-Verlosung teilgenommen. Also recht spannend, wenn man das ein bisschen nachvollzieht. Die schaut ja natürlich auch immer anders aus, weil die hat sich auch immer umgezogen etc. Und interessante Welt, interessante, ja, ich bin schon gespannt, was in der nächsten Modeschau bei Metaverse, wie das dann weitergeht. Weil wie gesagt, der Auftakt war ja schon fulminant. Also ich war am Sonntag auch mal kurz da drin und habe mir das angeschaut. Also wirklich cool. Also ich mag das ja. Ich habe mir jetzt schon einen Computer bestellt, der richtig Power hat, damit ich da ein bisschen besser dann unterwegs bin. Ah. Und bei den Konzerten.
Mit meiner normalen MacBook Air, meinen ganz alten, komme ich da nicht mehr weit, oder?
Naja, langsamer halt, langsamer.
Ah, okay, also, langsamer, okay.
Langsamer. Ja. Es ist ja kein App und kein Programm, also es ist ein Link und dann, aber wie gesagt, bei mir kann es ja nicht schnell genug gehen.
Richtig spannend, auch vor allem, wenn ich mir gedacht habe, wir haben erst vor einigen Wochen über Philipp Lyons Acquisition da im Metaverse gesprochen und wie schnell dann da auch im Online-Bereich oder in diesem Metaverse dann auch solche ganzen Plazas entstehen. Ne? Ja. Da haben wir am Baumarkt in der aktuellen Situation ein bisschen länger dran zu kadern, bis dann mal ja, so ein Gebäude oder gar ein Plaza eröffnet, oder? Wissen wir Bescheid. Genau, und auch im Metaverse dann aktiv, was ich nochmal spannend fand, weil da hat man ja auch die ganzen Pressemeldungen von den diversen ja, anderen Unternehmen dann auch gesehen, zum Beispiel Selfridges. Die haben nämlich den ersten Department Store auch im Rahmen dieser Metaverse Fashion Week eröffnet. Genau, und haben da dann auch eben ihre 3D ja, Show dargestellt. Ich glaube, da war auch sogar eine Modenshow dann drinnen. Man konnte aber auch den Department Store natürlich besuchen ja, und dann als Gast interagieren oder auch sein Crypto-Wallet zücken, sagen sie, um da die diversen Features zu ja, entlocken, sage ich mal. Ne? Hm. Auch PVH, also Tommy Hilfiger, hat ein Flagship eröffnet, habt ihr auch Fotos gesehen oder Screenshots, ich weiß nicht, wie man das dann jetzt nennt in dem neuen Vocabulary. Und zwar sagt Tommy Hilfiger: "When I founded my namesake brand in 1985, I never imagined I'd see a time when fashion weeks would be held in a 3D, fully virtual world. As we further explore the metaverse and all it has to offer, I'm inspired by the power of digital technology and the opportunities it presents to engage with communities in fascinating, relevant ways." Also, der hat sich auch damit auseinandergesetzt. Ich weiß gar nicht, wie alt er ehrlich gesagt ist, aber ja, fand ich auch mal spannend zu sehen, was für Marken da alle am Start sind. Ne?
Ja, ja, und der ist ja cool drauf. Also Hilfiger ist ja cool drauf, wenn mich nicht alles täuscht. Der hat ja begonnen, indem er Jeans aus seinem VW Käfer heraus verkauft hat, irgendwann einmal vor vielen, vielen Jahrzehnten. Also schon spannend und immer, glaube ich, immer weiterdenkend. Also nicht also so nach dem Motto Stillstand ist Rückschritt, sondern immer weiter, immer nach vorne schauend. Und solche Leute oder solche Brands faszinieren mich natürlich, die eben nicht stillstehen und sich ausruhen auf ihren Erfolg, sondern die immer schauen, was geht mehr, was kann ich noch machen, passt das zu mir? Ja.
Ja, die gibt es dann auch noch in 100 Jahren.
Genau. Ja. Ob im Store oder im Metaverse, we will see.
Genau.
Yes. Auch hier. Auch eine spannende Marke, die ich jetzt letztens bei meinem Retail-Besuch in Antwerpen gesichtet habe, möchte ich dieses Mal in unserer nächsten Kategorie gerne erwähnen, nämlich Brand of the Month. Genau, in der Brand of the Month-Kategorie würde ich gerne über Odette Lunette sprechen. Habt ihr die Marke schon jemals gehört, Heidi und Wolfgang?
Nein, ehrlicherweise nicht. Die kommen bestimmt.
Naja, im Zuge aus, jetzt.
Ja, jetzt, also natürlich heute, aber vorher war mir das nicht so geläufig.
Genau, nee, ich kannte die vorher auch nicht und ich finde es spannend, wenn wir auch dann ab und zu in dieser Kategorie so neue Marken, die wir vielleicht jetzt noch nicht so am deutschen oder ja, österreichischen Markt so kennen, mal erwähnen, denn das ist, wie der französische Name sagt, Lunette, ein Brillenunternehmen, ein belgisches.
Was für mich?
Ja, definitiv, Heidi, das würde dir super taugen. Belgisch, rebellisch, glamourös, so zitiert auch eine deutsche Zeitschrift. Und die haben wirklich ein ganz starkes Storytelling. Man kommt da nämlich in den Store rein, also ich bin da spaziert, gemütlich in Antwerpen und höre auf einmal laute Musik und gehe dann in ein architektonisch sehr schönes Gebäude rein, weil dieser Store, dieser Flagship-Store in Antwerpen, ist tatsächlich im Innenhof gelegen mit Graffiti auf den schönen Wänden, wo drauf steht Ouvre tes yeux, also öffne deine Augen. Und ja, ich würde auch mal sagen, ein bisschen so die Raw Architecture, die man vielleicht aus den Balenciaga-Stores kennt beispielsweise. Also auch die Mitarbeiter waren wirklich so dort im Stil der Marke auch gekleidet, mit sehr prägnanten Brillen dann auch. Die Marke wurde in 2015 gegründet, und zwar vom TV-Host und von der Influencerin Eline de Munck und dem TV-Direktor Bob Garrett. Und das heißt, sie haben da wirklich ein starkes Marketing dahinter, also wirklich die starke Story, die ich schon erwähnt hatte. Die Brillen sind aber jetzt auch nicht besonders teuer, also wirklich im erschwinglichen Rahmen. Da findet man wirklich Eyewear zwischen 100 und 250 Euro. Und alleine das Reingehen macht Spaß, ja. Die Brillen werden produziert in Deutschland und in Frankreich. Und aktuell gibt es Stores in Antwerpen eben und in Gent. Mhm. Und ich hoffe, bald auch weitere international, weil ich fand das eine super, super Einkauf-Experience und werde definitiv noch ein paar weitere Details und auch Fotos auf unserer LinkedIn-Seite, dem Retail Newsflash, posten, wer da dann mal das sich anschauen möchte.
Ja, gute Idee.
Ja, die haben ja auch Sweater und so weiter. Masken haben die, Sweater und dergleichen. Also das ist ja nicht nur jetzt quasi Lynette, sondern auch,
Ja, genau. Die haben auch ein bisschen Merch-Artikel, kann man so sagen, ne? Weil dieses Slogan halt auch cool ist, Ouvre tes yeux. Und dann hast du da die Hoodies mit diesem großen Slogan dann da draufstehen. Genau. Also hat richtig Spaß gemacht da drinnen.
Ja, alles in schwarz-weiß, passend. Mhm. Also ja, also wird gefährlich, wenn sowas in die Nähe von Wien kommt oder in meiner Umgebung. ich liebe Brillen. Ja. Es ist kein Geheimnis, ich liebe Brillen.
I feel you, Heidi, I feel you. Sehr gut. Und dann von der Marke unseres Monats, würde ich mal sagen, switchen wir in unsere letzte Kategorie. Was gibt's Neues an Retail Gossip?
Ja, und wieder ist Balenciaga heute. Also wir haben quasi mit Balenciaga beinahe begonnen und haben hier jetzt noch in der nächsten Kategorie noch ein Highlight, wenn man so will. Gerade als man dachte, dass in der Mode nichts mehr skurriler werden könnte, was macht Balenciaga im Rahmen der Frühjahr-Kollektion 2022? Ja, sie stellen die Monday Shopper Bag vor. Warum ist das jetzt so eine erwähnenswert? Nämlich, diese Bag ist aus Kalbsleder und erinnert an die alten Desco-Tragetaschen. Ich weiß nicht, ob ihr euch an diese noch erinnert. Mhm. Die waren weiß, so wie so ein Plastiksackerl quasi, weiß, so schwarz, also so blaue vertikale Streifen, rot stand Desco drauf und die gab es eben in den 80er Jahren. Ja, und so schaut jetzt diese Balenciaga-Tasche eben aus Kalbsleder, kostet 925 Pfund, im Gegensatz zu 20 Cent Desco-Tasche. Und es war sehr lustig, Desco macht sich ja ein bisschen über das Design lustig und schreibt, wenn Sie dachten, die neue Tasche von Balenciaga sei selten, versuchen Sie mal, eins der Originale aus den 80ern in die Finger zu bekommen. finde ich schon wieder lustig. War ja nicht das erste Mal, wo Balenciaga mit seinen Designs für Schlagzeilen sorgten. Es war 2017. Wenn ihr euch erinnert, da gab es diese blaue Tragetasche, die hat 1365 Pfund gekostet damals, die ausgeschaut hat wie eine IKEA-Tasche.
Ja, genau. Die habe ich auch. Fand ich auch mega cool. Ich bin ja da voll... Ja. Da bin ich ja voll angetan von sowas, ne? Aber dann 1300 für sowas. Aber ich habe auch schon diese Tesco-Tasche angeschaut, in diesem weißen Kalbsleder, Leder. Nicht schlecht, also.
Ja, aber es gibt was anderes, Anna, das ist für dich, also nicht Balenciaga, aber es gibt zum Beispiel von IKEA so eine braune Tasche, so Kartontasche, klein, IKEA, mit Off-White, Virgil Abloh. Also auch das Also das gibt schon
günstiger. Ja, stimmt, also, da ist die Preisspanne ein bisschen niedriger. Letztens gestaunt, als ich den Balenciaga-Hoodie für 600 Euro gesehen habe auf den Websites. Ein schwarzer Hoodie, es ist echt ein Wahnsinn.
Hauptsache Balenciaga steht dick genug drauf, damit es gekauft wird.
Ja, definitiv. Mhm. Genau.
Ja. Werbesäule. Ja, nur logisch. Ja, andere Meldung war diese Woche, von Putin gibt es ein Toilettpapier, 150 Blatt, 10x10 cm, 10 Rollen um 44 US-Dollar, gibt es aktuell im Lager, für alle, die es interessiert. Also,
ja,
auch also, nicht für sein Klopapier.
Also Heidi, du sagtest, von Putin gibt es Toilettenpapier. Also genauer muss man ja sagen, es gibt ein Toilettenpapier, in dem Putins Kopf auf dem Toilettenpapier abgebildet ist, und wir wollen das jetzt nicht weiter ausmalen, was das, welche Bedeutung dahinter hängt, wenn das benutzt wird, ne? Aber den Preis finde ich schon enorm, ne? Für 42 Euro, das ist schon mal ein Wort, ne?
Auf Amazon online,
ich hoffe, also, das wird gespendet, ein Teil zumindest davon.
an Herrn Putin, der ist ja jetzt so arm geworden.
Nee, nicht an Putin.
Es gibt nichts. Warum haben wir das jetzt gebracht? Es gibt nichts, was es nicht gäbe. Das ist ein Beitrag quasi Retail Gossip zu dieser Kategorie. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Also,
ja, genau.
Ja, sowieso. Man kann auf allem Geld machen. Ne?
Und auch die nächste Meldung ist so in den Bereich, es gibt nichts, was es nicht gibt. Also die Wasserpistolen in Venedig werden demnächst ausgehen. Denn zwei Hotels in Venedig, und zwar sehr bekannte und exklusive, sind dazu übergegangen, dass sie ihren Gästen eine Wasserpistole zur Verfügung stellen, mit denen sie die lästigen Tauben vertreiben können. Die haben eine ganz schreckliche orange Farbe. Und der Guardian sagte, man müsse die Dinger noch nicht einmal benutzen, schon ihre widerlich grelle Farbe schrecke jeden Vogel ab. Ja, das glaube ich nicht, dass es so funktioniert, aber generell kann man dann sagen, dass eine Welt, in der Auseinandersetzungen ausschließlich durch den Einsatz von Wasserpistolen gelöst werden, sicherlich eine deutlich sympathische wäre. Ne? Das dürften sogar die Tauben so sehen.
Nein, es ist natürlich das Problem in Venedig, in der Nähe von diesen beiden Hotels, ist ja der Markusplatz. Und am Markusplatz, man sieht das immer wieder, es ist verboten, Tauben zu füttern, aber die Leute natürlich haben natürlich was in der Hand, damit die Tauben kommen. Ich meine, total unhygienisch, aber dass die Tauben kommen fürs Foto, ja, ich finde es ja furchtbar. Ich habe ja da immer einen Hund über den Markusplatz laufen lassen, und der hat dann die ganzen Vögel verscheucht, das war ja dann lustig, aber natürlich, die Touristen haben es nicht lustig gefunden. Neben den Tauben gibt es natürlich auch die Möwen, die sind ja dort auch sehr vermehrt, weil es ist ja natürlich der Fischmarkt, die Möwen riechen das, die sind natürlich riesig, die haben große Spannweiten, und auch denen muss man irgendwo her werden. Also ja, ich bin da neugierig, ich schaue mir das an. Inzwischen weiß man ja, es gibt Falkner, die werden, also wo die Falken dann über Partys und Veranstaltungen fliegen, auch am Flughafen ist das immer wieder gern gesehen, dass eben diese Vogelschwärme da aufgescheucht werden durch die Falken. Und das machen sie in Venedig auch, aber es ist natürlich auch eine Kostenfrage, weil so ein Falkner für ein Jahr kostet um die 30.000 Euro. Und also.
Da ist doch eine Wasserpistole für 3 Euro günstiger.
Und somit sind wir auch schon wieder am Ende unseres Podcasts angekommen. Vielen Dank, dass ihr uns wieder zugehört habt. Wir posten auch wieder brav auf LinkedIn mit diversen Fotos zu unseren Beiträgen, damit ihr euch auch ein bisschen bildlich was dann vorstellen kannst über zum Beispiel Balenciaga oder vielleicht auch die Wasserpistolen, Wolfgang. Und genau, wir hören uns beim nächsten Mal.
Ja. Und bis dahin bleibt alle gesund.
Ganz genau. Sonnige Grüße und alles Liebe auch aus Wien.
Das war's mal wieder von RNF, dem Podcast über News aus dem Handel.